Süleyman Tatmori kommt eigentlich aus Syrien.
Da bin ich geboren und aufgewachsen. Da habe ich meine Kindheit verbracht in Syrien und die auch schlimmsten Erfahrungen meines Lebens im Krieg erlebt.
Ende 2015 ist er vor Bashar al-Assad und dessen Regime geflohen. So wie Millionen Syrerinnen und Syrer. Süleyman lebt mittlerweile in Deutschland, doch die meisten Geflüchteten leben in Syrien oder in den Nachbarländern und sind auf internationale Hilfe angewiesen. Aber die kommt nur in Teilen bei den Menschen an.
Denn das Assad-Regime schöpft diese Hilfe ab und leitet sie um und nutzt sie eben auch für eigene Zwecke.
Das sagt Nahost-Expertin Christine Hellberg. Und es geht auch nicht nur um Hilfsgelder, die abgeschöpft werden. Auch aus Deutschland landet direkt Geld beim syrischen Regime. Was sich ändern müsste, damit mehr bei den Menschen und weniger bei Assad ankommt, das fragen wir uns in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News packen wir jeden Tag eine Nachricht aus. Wir schauen darauf, was Entwicklungen für einzelne Menschen konkret bedeuten und liefern auch die Hintergründe dazu. Und heute schauen wir auf die Hilfe für Syrien. Ihr habt ihn eben schon kurz gehört.
Ich bin Süleyman Tatmori.
Süleyman flieht Ende 2015 über die Balkanroute nach Deutschland und kommt in Hamburg an. Er macht einen Integrationskurs, Weiterbildung. Und dann folgt?
Volontariat beim NDR und seit 2018 arbeite ich beim NDR als Journalist.
Süleyman hat sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut, doch die Situation in seinem Heimatland, die lässt ihn nicht los. Immer wieder recherchiert er dazu, wie Assad sich an der Macht hält, aber auch, wie es den Menschen vor Ort geht. Ich habe ihn gefragt, wie würde er deren Situation beschreiben?
Armut, Angst, ständige Angst. Verhaftet zu werden ohne Grund, sehr schlechte Umstände, kein Strom, es wird immer schlimmer. Die Menschen würden alle gerne fliehen, irgendwo in dieser Welt, es ist unmöglich. Und das Leben in Syrien wird immer komplexer und schwieriger, weil früher gab es eine Hoffnung, dass Assad weggeht und Demokratie herrscht. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Also die Menschen haben aufgegeben, keine Hoffnung für ein besseres Leben und keine Hoffnung mehr, dass sie irgendwo in dieser Welt leben können, wo Frieden, Sicherheit und normales Leben gibt.
Was geht in dir vor, wenn du an Assad und sein Regime denkst?
Ich denke dann an meine Freundinnen, die gestorben sind von Assad-Bomben und Scharfschützen. Ich denke an den Menschen, die jetzt in syrischen Gefängnissen verschwunden sind seit 10 Jahren, weil sie auf Demos waren. Ich denke an Frauen, die ich kenne, also Nachbarn, die von Assad gefoltert wurden und teilweise auch manche vergewaltigt wurden. Ich denke an Kinder, die getötet wurden aus Rache vom Geheimdienst. Ich denke an Kriegsverbrechen, die schlimmsten Kriegsverbrechen seit 100 Jahren. Die bis jetzt herrscht in Syrien.
Inwiefern versuchst du von Deutschland aus dann auch noch Menschen vor Ort zu unterstützen, Süleyman?
Ich kann nur über meine Arbeit als Journalist die Menschen unterstützen. Wenn ich deren Geschichte erzähle, wenn ich Menschen die Augen öffnen kann in Deutschland, was wirklich in Syrien passiert, sonst fühle ich mich immer machtlos. Ich kann wie alle Geflüchtete nichts machen, weil wir auch nicht zugehören werden von der Politik. Trotz auch alle Demos gegen Assad, alles, was wir versuchen. Wir haben fast aufgegeben. Es gibt keine Lösung. Assad wird immer mehr legitimisiert. Die Menschen kann man nicht unterstützen. Man kann nichts machen. Wir sind machtlos einfach. Die Welt unterstützt Assad, direkt oder indirekt.
Diese indirekte Unterstützung, zu der viele Geflüchtete wie Süleyman in Deutschland quasi verpflichtet werden, darüber sprechen wir gleich noch mit ihm. Ich will vorher aber noch einen besseren Überblick über die Machtstrukturen in Syrien bekommen und wer danach 13 Jahren Bürgerkrieg eigentlich das Land beherrscht. Deswegen habe ich bei Christine Hellberg angerufen.
Ich bin freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin, habe 7 Jahre in Syrien gelebt und von dort aus berichtet über den Nahen Osten.
Und Christine war im vergangenen Sommer zuletzt im Nordosten Syriens unterwegs. Ich habe sie erstmal gefragt, wie das Land mittlerweile aufgeteilt ist.
Syrien ist eigentlich in 4 Einflusszonen zerfallen. Also diese bevölkerungsreichsten Gebiete im Zentrum des Landes, auch entlang der Küste und im Süden, die kontrolliert wieder Machthaber Bashar al-Assad. Im Nordosten, das ist fast ein Drittel des Staatsgebietes, dort regiert eine kurdisch dominierte autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien, so heißt die. Dann haben wir im Nordwesten in der Provinz Idlib einen Zusammenschluss extremistischer Milizen, HTS, Hayat Tahrir al-Sham heißen die auf Arabisch. Die kontrollieren also dieses letzte oppositionell gehaltene Gebiet. Und dann haben wir noch entlang der Grenze im Norden türkisch besetzte Regionen. Und seit Oktober letzten Jahres hat die Gewalt in all diesen 4 Teilen noch mal deutlich zugenommen. Denn wir sehen eben immer noch, dass das Assad-Regime und Russland in dieser Provinz Idlib bombardieren, auch zivile Ziele angreifen. Das macht die Türkei dann wiederum im Nordosten auch mit Drohnen, wo sie die Infrastruktur auch immer wieder trifft. Dann haben wir Terrorangriffe des IS, des sogenannten Islamischen Staates im Osten, die zunehmen. Also wir haben schon 84 Anschläge in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gehabt. Und dann haben wir natürlich noch die Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen des Regimes sowieso und auch der von der Türkei finanzierten islamistischen Milizen da in den besetzten Gebieten im Norden.
Das heißt, Assad kontrolliert eben auch wieder einen Großteil des Landes. Aber man muss ganz klar sagen, Syrien befindet sich 2024 einfach nach wie vor in einem Krieg.
Syrien hat immer noch innerhalb des Landes sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen, eben je nachdem, wer diese Gebiete kontrolliert. Und deswegen fühlen sich die Menschen eben auch nicht sicher. Und je nachdem, wo die Leute leben, haben sie eben Angst, entweder vor den Angriffen der Türkei, wenn sie im Nordosten leben, oder vor den Übergriffen dieser islamistischen Milizen im Nordwesten, oder natürlich vor den Geheimdiensten und dieser systematischen Folter in den Haftzentren des Regimes. Wir haben eben einfach ein generelles Gefühl der Unsicherheit, weswegen eigentlich die Menschen auch nicht freiwillig zurückkehren wollen, sondern im Gegenteil die ganze Zeit damit beschäftigt sind, wie sie das Land am besten verlassen können nach wie vor.
Ja, jetzt gab es gestern wieder eine Geberkonferenz für Syrien. Dabei ist beschlossen worden, dass es 7,5 Milliarden Euro geben soll. Wie bewertest du diese Ergebnisse? Können die helfen?
Also 7,5 Milliarden Euro klingt natürlich nach viel Geld und natürlich hilft es. Und es ist auch immerhin mehr als letztes Jahr. Also 2023 waren es 5,6 Milliarden Euro. Das hat damals auch nicht gereicht und auch dieses Jahr wird es nicht reichen. Das Welternährungsprogramm muss auch immer seine Hilfen schon einkürzen. Also meistens werden dann erstmal die Rationen verkleinert für die Leute und am Ende wird es dann eben auch noch der Kreis der Menschen, der davon profitiert, wird dann auch nochmal verringert. Der UN-Koordinator für Syrien hat gerade gesagt, dass 160 Gesundheitseinrichtungen womöglich geschlossen werden müssen bis Ende Juni, wenn sie nicht mehr Mittel bekommen und dass demnächst auch nur noch 600.000 Menschen geholfen werden kann im Norden in diesen Zeltlagern an der Grenze zur Türkei, wo die Lage wirklich dramatisch ist. Das sind eben diese Binnenvertriebenen, die seit Jahren in den Zelten sitzen. Da steigt die Selbstmordrate, die Kinder gehen nicht zur Schule, die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Dort ist die Cholera wieder ausgebrochen. Also dort ist die Lage wirklich dramatisch und da kann man jetzt eigentlich nur noch diesem kleinen Kreis von Menschen helfen, die einfach verhungern würden, hätten sie nicht monatlich irgendwelche Food Baskets, also diese Nahrungsmittelhilfen der internationalen Gemeinschaft.
Jetzt soll es neues Geld eben für die Hilfe in Syrien geben. Kann das denn wirklich bei den Menschen ankommen oder kommt die Hilfe sowieso am Ende dann in großen Teilen bei Assad an?
Ja, das Assad-Regime hat die humanitäre Hilfe im Laufe der letzten Jahre mit großem Geschick in ein politisches Instrument verwandelt. Also das bedeutet eben, dass diese Bemühungen, das Elend zu lindern in Syrien, vor allem das Regime gestärkt haben. Das Hauptproblem ist eben, dass das Regime selbst eigentlich nur 2 Einnahmequellen hat zum jetzigen Zeitpunkt. Also man hat das illegale Drogengeschäft mit dieser Partydroge, mit dieser synthetischen Droge Captagon. Und man hat eben die internationale humanitäre Hilfe, die man braucht, um selbst zu überleben. Das Assad-Regime schöpft diese Hilfe ab und leitet sie um und nutzt sie eben auch für eigene Zwecke. Und zwar sowohl in den eigenen Gebieten als auch überall sonst, weil eben Assad auch entscheidet, was in den Gebieten ankommt, die er gar nicht kontrolliert, weil die Vereinten Nationen dort gar nicht mehr direkt helfen können. Die einzige Ausnahme ist die Provinz Idlib im Nordwesten, aber auch dort muss Assad jetzt zustimmen, dass die UN direkt in diesen Gebieten überhaupt noch Hilfe leisten können. Dass Assad selbst sagt, okay, ihr dürft jetzt diese beiden Grenzübergänge gerade noch mal für eure sogenannte Cross-Border-Hilfe nutzen. Und das Problematische ist eben, dass fast die Hälfte dieser UN-Gelder im Land an Personen geht, die gute Verbindungen haben zu Kriegsverbrechern zum Teil, also zu Menschen, die auch auf Sanktionslisten stehen. Und das sind eben Zahlungen in Millionenhöhe, die da eben an Menschen gehen, die wir eigentlich nicht unterstützen wollen, aus gutem Grund.
Und könnte man da irgendwas dran machen, auch vom Ausland aus dann eben, um zu verhindern, dass Assad und sein Regime so sehr dann eben auch von Hilfsgeldern profitieren? Was müsste sich da ändern?
Also die Hauptgeber, zu denen ja Deutschland gehört, neben den USA und auch Europa, müssten natürlich darauf bestehen, dass zum Beispiel ihre Gelder nicht ankommen bei Menschen, die sie sanktioniert haben. Dafür bräuchte es mehr Transparenz, die man einfordern muss von den UN-Organisationen. Man könnte sich auch dafür einsetzen, dass diese UN-Organisationen, also die Zuständigen für Personal und für Beschaffungswesen, dass sie nicht in Damaskus sitzen, denn dort sind sie natürlich dem Druck des Regimes ausgesetzt. Viele UN-Mitarbeiter fürchten, dass ihr Visum nicht verlängert wird zum Beispiel. Das heißt, würde man diese ganzen Unterorganisationen oder zumindest diejenigen, die zuständig sind für das Personal, nach Jordanien setzen, statt in Damaskus haben, dann könnte man auch schon für mehr Unabhängigkeit sorgen und man müsste eben sicherstellen, dass die Bedarfspläne der Vereinten Nationen umgesetzt werden und zwar nach den selbstgesteckten humanitären Kriterien und nicht einfach das erfüllt wird, was Assad sich wünscht. Und dann müsste man vielleicht auch mal Gelder zurückhalten für einen Moment und sagen, also wenn ihr das nicht erfüllt, wenn wir den Menschen dort nicht helfen können, dann bekommt ihr jetzt mal so und so viele Millionen erstmal nicht ausgezahlt. Assad muss schon spüren, dass er ja eigentlich vor allem abhängig ist von den Vereinten Nationen. Der könnte ohne die UN überhaupt nicht seine Bevölkerung ja versorgen. Und das wäre schon wichtig, dass sich das wieder umdreht. Also dass die UN diejenigen sind, die da das letzte Wort haben bei der Verteilung und nicht das Regime.
90% der Menschen in Syrien leben in Armut. Mehr als 15 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Doch ein großer Teil der internationalen Hilfe landet nicht bei ihnen, sondern bei Assad und seinen Leuten. Und darüber hinaus bekommt Assad auch aus Deutschland jedes Jahr ziemlich viel Geld. Von syrischen Geflüchteten. Das hat mit der sogenannten Passbeschaffungspflicht zu tun, die es seit 2018 gibt. Und von der ist auch Suleiman betroffen. Ich habe ihn gefragt, was das genau ist und wie das abläuft.
Also wenn man sein Aufenthaltserlaubnis verlängern will, dann muss man zur Ausländerbehörde und einen aktuellen, gültigen syrischen Pass haben. Da muss man zur Botschaft gehen in Berlin, syrischen Botschaft. Und da muss man zwischen ca. 400 Euro bis 800 Euro zahlen, damit man nur seinen syrischen Pass verlängern kann. Und man braucht das, um ein Asyl zu bekommen in Deutschland. Das ist schon echt krass. Das hat mein Bruder gemacht, das haben alle meine Freundinnen gemacht. Ich war mit meinem Bruder auch vor der Botschaft. Es ging mir sehr schlecht. Ich dachte, wie kann das sein, dass wir seit Anfang des Krieges in Deutschland dieses Regime so indirekt unterstützen? So viele Geflüchtete in Deutschland, die so viel Geld zahlen müssen in dieser Botschaft. Sie können sich vorstellen, wie viel Geld ist das für das Regime, direkt für das Regime. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe beantragt mein Aufenthaltserlaubnis und da haben gesagt, ich brauche einen syrischen Pass. Habe ich gesagt, ich verzichte und riskiere, dass ich kein Asyl bekomme. Aber ich zahle kein Geld für Menschen, die meine Cousins und Freunde getötet haben. Das mache ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kein Asyl. Dann haben wir gesagt, okay, dann brauche ich kein Asyl, ich gehe nach Hause. Und dann hat das sehr lange gedauert, über ein Jahr. Und am Ende haben da Ausnahme gemacht und haben mir ein Asyl gegeben. Aber dass sehr viele Geflüchtete, nachvollziehbar auch, haben das nicht riskiert.
Es ist ja auch von dem Gefühl, unabhängig ist das auch gefährlich, je nachdem, wie aktiv man in Syrien vielleicht auch in der Opposition war. Ist das dann gefährlich für einen, auch dann eben die syrische Botschaft zu betreten oder ist das erstmal kein Problem dann in Deutschland?
Also ich glaube, es ist jetzt kein Problem, aber das ist, man kann sich nicht vorstellen, wie traumatisiert, wie schlimm ist das für Menschen, die gefoltert wurden im syrischen Gefängnis und zu gehen zu Menschen, die für das Regime arbeiten. Und man weiß, in Syrien gibt es keine unabhängige Behörden. Alles gehört das Regime und die Geheimdienst. Alle sind Geheimdienst. Alle sind extrem Assad-Anhänger. Also das ist eine krasse Struktur. Das heißt, wenn wir bei der Botschaft sind, dann sind wir wirklich bei Geheimdienst. Wir sind bei extrem krasse Assad-Anhänger. Ich war nicht im Gefängnis, aber ich hatte Tränen in die Augen. Es ging mir sehr schlecht vor der Botschaft. Ja. Ich konnte das nicht aushalten. Ja. Ich habe diese syrische Flagge gesehen. Es ist schmerzhaft.
Ja. Was erwartest du da auch von der Bundesregierung?
Naja, wir waren sehr, sehr oft auf Demos seit 10 Jahren. Und wir haben sehr viel gefordert und erwartet, dass das aufhört. Das hört nicht auf. Ich erwarte von der Bundesregierung endlich Entscheidungen, die verhindern, dass wir jetzt erzwungen sind, zur Putschaft zu gehen und Geld zum Regime zu zahlen.
Laut Pro Asyl nimmt das Assad-Regime jedes Jahr rund 100 Millionen Euro allein aus Deutschland mit dieser Passbeschaffungspflicht ein. Und Christine Hellberg, die versteht es auch überhaupt nicht.
Das ist natürlich ein totaler Skandal. Und ich rede da seit Jahren darüber, auch mit Vertretern aller Parteien. Die finden das auch alles immer ganz schlimm, vor allem, weil sie sich natürlich vorstellen, dass auch sehr viele Steuergelder darüber nach Damaskus laufen, weil natürlich sehr viele Syrerinnen und Syrer, die hier subsidiären Schutz haben, zum Teil Sozialhilfe beziehen oder Bürgergeld beziehen. Das heißt, es sind auch öffentliche Gelder, die dann direkt nach Damaskus fließen, obwohl man ja dieses Regime aus guten Gründen sanktioniert. Und das ließe sich eben auch mit einer simplen Anweisung des Bundesinnenministeriums ändern. Dafür bräuchte man keinen Bundestagsbeschluss, dafür braucht es keine Gesetzesänderung. Und das finde ich so ärgerlich. Ich habe den Eindruck, dass es im Bundesinnenministerium einfach nur nicht wichtig genug ist, um ganz oben auf der Prioritätenliste zu landen, obwohl das eine Maßnahme ist, mit der man schnell eben eine Änderung herbeiführen könnte und dann auch den eigenen Sanktionen wieder mehr Nachdruck verleihen könnte, weil aus Sicht des Regimes ist das natürlich eine Gelddruckmaschine, die syrische Botschaft in Berlin.
Pro Asyl und weitere Organisationen haben dazu auch eine Kampagne gestartet, #DefundAssad. In der fordern sie Innenministerin Nancy Faeser dazu auf, diese Passbeschaffungspflicht für syrische Geflüchtete abzuschaffen, weil sie das als unzumutbar erachten. Ich habe dann selbst auch noch beim Bundesinnenministerium nachgefragt, ob da eine Änderung geplant ist, habe eine ziemlich allgemein gehaltene Antwort erhalten. Kurz zusammengefasst sagt das BMI, im Einzelfall könne von dieser Passbeschaffungspflicht abgewichen werden, das müsse aber genau und individuell geprüft werden. Und das aber nicht vorgesehen sei, für syrische Staatsangehörige an der bisherigen Praxis was zu ändern. Viele syrische Geflüchtete müssen in aller Regel also auch weiterhin alle 2 Jahre zur syrischen Botschaft in Deutschland und dann mehrere hundert Euro für einen syrischen Pass zahlen und damit Assad unterstützen. Ich bin Rahel Klein. Das ist Unboxing News und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gern euren Freundinnen und Freunden. An dieser Folge hier haben mitgearbeitet Monika Ahrens, Ingo Rockenberg und Shukri Gussmann in der Technik. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.